NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem Ernährungspodcast wieder dabei seid. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema für euch, die Epilepsie, die zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen bei Hunden und Katzen zählt. Die medikamentöse Therapie steht hierbei an oberster Stelle, jedoch rückt die Ernährung immer wieder in den Fokus, denn trotz guter Medikamente werden die meisten Tiere nicht anfallsfrei. Und genau deswegen kommt die richtige Fütterung ins Spiel, die nachweislich sowie auch aus eigener Erfahrung in manchen Fällen tatsächlich ein Gamechanger sein kann. Tierhalter von Epileptikern machen sich verständlicherweise große Sorgen um ihre Tiere, denn Epilepsie ist nicht heilbar und kann im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Wieder an meiner Seite ist heute die Journalistin Manuela Bauer, die wieder jede Menge Fragen unserer Hörerinnen und Hörer dabei hat. Hallo Manu.
Hallo liebe Julia. Also ich kann das ja schon nachvollziehen, dass man da in Panik gerät, wenn der Hund oder die Katze plötzlich am Boden liegt und so von Krämpfen geschüttelt wird und zuckt und manche haben auch so Schaum vom Mund und so weiter. Ne?
Ja, das ist ganz, also das ist so ein Krampfanfall, das sieht einfach das nur aus, fürchterlich ne? aus. Ja. Und ich glaube, mir würde da auch das Herz stehen bleiben, tatsächlich. Ja.
Jetzt hast du zwar schon gesagt, das ist die häufigste chronische Erkrankung des Nervensystems, aber im Gesamtbild, wenn man sich die Zahlen dann anschaut, dann ist es doch gar nicht so hoch. Also es sind weniger als 1% bei den Hunden und noch weniger bei den Katzen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, so ein Krampfanfall, der kann lebensbedrohlich werden. Und vor allem, wenn sich die Abstände verkürzen oder das Tier dann in eine Dauerschleife gerät, man nennt das
Status Epilepticus.
Genau, und das kann mehrere aufhört. Minuten dauern. Dann,
ja,
ne?
genau. Also ab 5 Minuten spricht man von dem Status. Also das Tier hat einen Dauerkrampf, kommt nicht mehr raus. Und dann ist es auch wirklich ein Notfall. Ja, dann muss man schnell handeln. Genau.
Ja, noch schlechte Nachricht ist, dass nicht alle auf die Medikamente ansprechen. Ne?
Ja, das ist richtig. Und 60% der Tiere werden auch nicht anfallsfrei tatsächlich. Und um mal gleich so eine Messlatte vielleicht am Anfang zu legen, wenn ein Tier einen Anfall in 3 Monaten hat oder hätte, dann würde das schon als gute Anfallskontrolle reichen. Also diese komplette der heilige Gral sozusagen, die komplette Anfallsfreiheit, die ist tatsächlich eher schwierig zu erreichen. Nichtsdestotrotz kann man halt viel machen und jeder Anfall weniger ist meiner Meinung nach alle Mühe wert, weil wie wir gerade schon eingangs sagten, das ist wirklich dramatisch. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt als Tierhalter. Man lernt sicherlich damit umzugehen und zu leben. Aber die Epilepsie hat tatsächlich auch für den Tierhalter einen riesigen Einfluss eigentlich auf sein eigenes Leben. Allein zum Beispiel durch die Medikamente bedingt, die müssen zu bestimmten Uhrzeiten immer regelmäßig gegeben werden. Es gibt natürlich auch eine große Verantwortung. Ja, die Tierhalter haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn mal nicht alles rund läuft oder sehen sich auch vielleicht, das habe ich manchmal in der Beratung so, als Verlierer, wenn sozusagen trotzdem noch ein Anfall aufkommt. Also wie so ein, als hätte man so einen Endgegner.
Das
irgendwie.
Ist schon so wie so ein Wettkampf, gell? Gegen die Krankheit. Ja.
Und es ist auch schwierig, finde ich, wenn man da so emotional gegen kämpft, sage ich mal, weil ja, das einfach noch mehr schlechte Emotionen mit sich bringt sozusagen. Mhm. Deswegen unterscheidet sich die Erkrankung schon auch von anderen, finde ich, weil ja, das einfach auf die Tierhalter so einen hohen Einfluss hat, auch auf ihr eigenes Leben. Und natürlich auch mit diesem Damoklesschwert so ein bisschen. Wann kommt der nächste? Ja, und wie läuft der ab? Mhm. Ja, wie sieht der aus?
Genau, da wollte ich jetzt nämlich gleich mal einsteigen. Mhm. Was passiert denn da genau bei der Epilepsie in dem Gehirn von Hund und Katze? Also bei uns ja auch, ne?
Ja, ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so eine komplette Überreizung des Gehirns. So wie wenn alles gleichzeitig gedrückt wird, alle Knöpfe, und sich das dann in so einer überschießenden Ladung irgendwie äußert. Also definiert wird die Epilepsie als anhaltende Veranlagung, epileptische Krampfanfälle zu generieren, sozusagen. Und so ein Anfall ist quasi eine plötzliche, unkontrollierte elektrische Aktivität im Gehirn. Also wie gesagt, du drückst quasi alle Knöpfe gleichzeitig. Normalerweise senden die Nervenzellen, die Neuronen, koordinierte Signale aus. Und bei so einem Krampfanfall ist quasi das Chaos ausgebrochen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Es gerät aus dem Gleichgewicht und dann kommt es zu einer Übererregung, die dann eben in diesem Krampf mit unkontrollierten Bewegungen, Bewusstseinsveränderung oder Bewusstseinsverlust auftreten kann und auch diese vegetativen Erscheinungen, also dass die Tiere Kot verlieren, anfangen zu speicheln und das in der Regel auch alles gar nicht mitkriegen. Mhm. So.
Genau. Man nennt das ja auch so im umgangssprachlichen Nervengewitter. Ne?
Das ja, ist so, das wie ist so ein gutes Bild.
Gewitterentladung, ja, ja, mit so, Blitz und Donner. Ja,
ja, so kann man sich das vorstellen. Und danach ist vielleicht auch Gewitter ist ein ganz schönes Bild. Ich weiß nicht, finde, wenn du so ein Gewitter hast, hast du danach so eine andere Luft irgendwie und so eine frische Luft plötzlich. Und nach so einem Anfall ist es auch so, dass quasi das Gehirn erstmal wieder hochfahren muss, wie wenn du einen Computer neu startest. So. Das heißt, die Tiere sind dann auch teilweise nach dem Anfall noch durcheinander oder verhaltensverändert. Hat oder wollen erstmal was fressen oder wissen auch gar nicht, was jetzt passiert ist, wie auch immer. Also das, genau, geht dann danach erstmal wieder von vorne los, ja.
Ich glaube, es gibt zwei Arten von Epilepsie, die idiopathische und die strukturelle symptomatische. Wie wird das unterschieden?
Genau, erstmal zur Diagnostik vielleicht, wie man überhaupt das diagnostiziert. Mhm. Man sagt immer so, kein Anfall ist oder ein Anfall ist kein Anfall. Also ist erstmal die Frage, geht es wirklich um die Epilepsie oder war es nur ein epileptiformer Anfall, der auch andere Ursachen haben kann, zum Beispiel reaktiv sein kann, also Vergiftungen beispielsweise. Ja, kann sein, was weiß ich, Frostschutzmittel oder sowas, wenn das die Tiere fressen, kann das auch zu einem Krampfanfall sich äußern oder auch bestimmte angeborene Erkrankungen wie jetzt ein Leberschand, also eine Gefäßanomalie in der Leber, könnte auch dazu führen, dass Ammoniak nicht mehr aus dem Körper quasi entgiftet werden kann und das auch zu so einem Krampfanfall führt. Das heißt, man unterscheidet oder ich sag mal so, das Alter, die Anamnese ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt bei auch der Diagnostik. Und dieses sozusagen reaktive Epilepsie, also zum Beispiel auf ein Gift, ist etwas, was wir eher bei den jungen Tieren sehen, also bis 6 Monate. Das gilt es dann quasi auszuschließen. Aber manchmal auch bei älteren Tieren, also die Senioren, die, weiß ich nicht, die Jungtiere sind neugierig, stecken ihre Nase überall rein und fressen alles und die Senioren wissen vielleicht nicht mal, kann man das fressen oder nicht, ist mal so blöd gesagt.
Ich weiß einfach.
Und die idiopathische, die du gesagt hast, ist auch die, die am häufigsten vorkommt, also 80% der Tiere leiden an idiopathischer Epilepsie, da wird eine genetische Komponente vermutet. Ist aber nicht vollständig
erwiesen,
ob es immer genetisch ist. Und das ist meistens bei Tieren zwischen 6 Monaten und 6 Jahren, so dieses Zeitfenster. Und das, was dann über 6 Jahre ist und diese Krampfanfälle hat, die wiederkehrenden, kann dann immer noch idiopathisch sein, aber ist dann auch durchaus mal eine strukturelle Epilepsie, was du gerade auch schon gesagt hast, das wäre zum Beispiel ein Tumor im Gehirn, also eine Strukturveränderung im Gehirn. Das kann vielleicht auch eine Zyste sein, kann aber auch ein Trauma sein, also eine Vernarbung. Sieht man auch tatsächlich immer mal wieder auch bei Tierschutzhunden. Ja, wenn die misshandelt worden oder so, vielleicht Schläge auf den Kopf bekommen haben, dass das eine strukturelle ist. Mhm. Kann man dann mit Bildgebung feststellen, sozusagen diese Unterscheidung? Und ist eben das, was häufiger bei den älteren Tieren vorkommt. Das ist so die grobe Einteilung. Mhm. Genau, genau.
Da würde ich da gleich mit der Bettina einsteigen, weil die hat da die passende Frage dazu. Mhm. Idiopathische Epilepsie versus strukturelle Epilepsie. Müssen hier Besonderheiten bzw. Unterschiede bei der Ernährung beachtet werden? Und wenn ja, welche?
Nein, nicht unbedingt. Genau, also da unterscheidet sich das jetzt von der Fütterung grundsätzlich nicht. Da würden wir immer die gleichen Ansätze machen und versuchen, ob jetzt das eine besser anspricht, also ob jetzt eine idiopathische Epilepsie besser auf eine angepasste Ernährung anspricht. So weit sind wir noch nicht, dass wir das sagen können.
Okay, du hast ja eingangs schon gesagt, dass bei der Epilepsie die Fütterung doch einen erheblichen Einfluss haben kann.
Ja.
Deswegen haben viele Halter auch Angst, dass sie ihrem Tier noch mehr Schaden zufügen, wenn sie was falsch machen bei der Fütterung.
Ja.
Die Jennifer hat eine Frage. Gibt es bestimmte Futtermittel, die Anfälle begünstigen können?
Okay, kann ich auch gleich verneinen. Aber es gibt sehr viele Mythen dazu. Ja? Mhm. Also man muss auch sagen, dass es da auch viele Gruppen gibt, wo die Halter sich Informationen, Tipps und so weiter, Erfahrungen austauschen. Und da hat dann jeder so seine eigenen Erfahrungsberichte. Und dann sagt einer, ach, ich habe jetzt meinen Hund umgestellt aufs Barfen beispielsweise. Und seitdem hat er keine Anfälle mehr. Und heißt, oh ja. Also so entstehen dann auch Gerüchte, die aus den Einzelfällen nachvollziehbar sind, aber dass vielleicht auch parallel noch die Medikamente geändert wurden. Das wird dann auch gerne bei solchen Erfahrungsberichten vergessen, nicht absichtlicherweise, sondern weil der Tierhalter natürlich das, was er selber in der Hand hat, sprich die Fütterung, viel mehr wahrnimmt, auch als die Medikamente, die der Tierarzt irgendwie einstellt und so weiter und so fort. Deswegen muss ich ganz klar hier schon mal sagen, dass die Medikamente sind super wichtig. Also wir können keine Epilepsie nur über die Ernährung behandeln. Das geht nicht. Man kann das in Einzelfällen erwägen, ob man es vielleicht erstmal mit der Fütterung probiert, wenn das Tier jetzt zum Beispiel sehr lange Abstände zwischen den Anfällen hatte. Ja, also wenn jetzt ein Tier 2 Anfälle in 6 Monaten hatte, dann würde das schon einen Medikamenteneinsatz rechtfertigen. Aber man kann das natürlich immer individuell absprechen, weil die Medikamente haben auch eine Nebenwirkung, wenn der Anfall vielleicht nur leicht war. Ja, also es ist immer auch mit dem Besitzer zu sehen, was machen wir jetzt? Und jeder Fall ist individuell. Hierbei noch viel mehr wie bei anderen Erkrankungen. Mhm. Deswegen auch wirklich Vorsicht geboten von so Tipps oder auch so dieses, ja, mein Hund hat das geholfen, dieses geheilt, jenes. Mhm. So die typischen Mythen auch mit den falschen Futtermitteln wären jetzt neuerdings Bierhefe, höre ich immer mal wieder, dass Bierhefe Anfälle auslöst. Kohlenhydrate eh, ja, die sind ja für alles sozusagen Pest und Cholera gleichzeitig. Ja, genau. Wobei das mit den Kohlenhydraten vielleicht auch wieder so ein bisschen so einen Ursprung hat. Beim Barfen hast du keine Kohlenhydrate. Barfen wird bei vielen Erkrankungen als Allheilmittel, hätte ich jetzt schon fast gesagt.
Heilsbringerin.
Ja, so irgendwie als sehr positiv bewertet. Oder vielleicht auch tatsächlich aus dieser ketogenen Diät, da kommen wir nochmal detailliert, denke ich, drauf, wo du aber keine Kohlenhydrate fütterst. Und man hat ja oft diesen Umkehrschluss, wenn ich bei einer Erkrankung etwas weglasse, haben wir auch bei Niere zum Beispiel, dass ich da Fleisch weglassen soll, dass im Umkehrschluss das Gegenteil die Erkrankung bedingt. Also bei Niere viel Fleisch macht die Nieren kaputt, bei Epilepsie Kohlenhydrate löst Anfälle aus. So, also sowas finden wir häufiger in der Tierernährung. Stimmt aber trotzdem nicht. Also wir haben keinen wissenschaftlichen Ansatz oder auch aus meiner Erfahrung, dass man sagen kann, dass ein bestimmtes Futter, also ein normales Futter, was jetzt auch nicht giftig ist, einen Anfall auslösen könnte. Nichtsdestotrotz spielt die Ernährung eine große Rolle, ist aber mehr individuell zu sehen jetzt im Detail, muss man es wirklich jedenfalls einzeln anschauen. Aber so pauschal, genau.
Ja gut, ich kann es schon nachvollziehen, dass die Leute so sich Hilfe suchen in so Foren, sage ich jetzt mal, und Gruppen. Ja. Im Grunde hast du meine nächste Frage schon fast beantwortet, weil die Gabi, die ist in so Gruppen auch unterwegs und sagt, ob es denn in ihrer Gruppe wird am häufigsten diskutiert, ob es denn generelle No-Gos für Epileptiker gibt.
Sehr cool. Ja, die gibt's. Jetzt kommt mal eine Ja-Antwort, nämlich, aber wahrscheinlich nicht das, was jetzt die Gabi sich da denkt, nämlich den Tierarzt zu umgehen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Also das sieht man auch immer mal wieder, dass auch vielleicht eigenständig an den Medikamenten gedreht wird. Ja, oder dass man sagt, oh ja, mein Hund hat jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre keinen Anfall mehr gehabt, dann kann ich die Medikamente jetzt ja auch absetzen. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Also sowas ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Und das heißt, No-Go hier wäre wirklich, das in Eigenregie was zu machen. Ob man jetzt immer einverstanden ist mit allem, ist eine andere Sache, aber den Tierarzt hier zu umgehen, das wäre schon schwierig. Ich hatte mal einen Fall, der hat mich total, beeindruckt oder so im Nachhinein, weil du ja in diesem Sektor auch auf dem alternativen Sektor sehr schnell kommst, ja, Heilpilze, Globuli, was weiß ich, alles Mögliche, was man gerne natürlich sich überlegen kann, aber wir kommen an diesen klassischen schulmedizinischen Drogen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Medikamenten nicht vorbei. Und ich hatte einen Fall und das war auch ein Hund, der hatte schon längere Zeit auch Anfälle und so weiter und der kam dann eben zu mir, weil der Besitzer sich eben erhofft hat, noch über die Ernährung vielleicht was rauszureißen sozusagen. Und tatsächlich hat dieses Tier nur Globuli bekommen. Und das Fatale für mich war jetzt, dass der Besitzer die ganze Zeit das Gefühl hat, dass er eine adäquate Therapie hat. Und da fand ich das so schwierig, ja, weil, wie gesagt, du kannst nur über die Ernährung, kannst du die Medikamente nicht umgehen. Und einfach dieses, ich glaube, ich tue meinem Tier was Gutes, beziehungsweise es kriegt schon das Richtige.
Das hast du als halt Tierärztin dann, dazu was gesagt zu ihm?
Ich hab den auf jeden Fall zum Neurologen geschickt. Ich habe gesagt, dass das nicht ausreichend ist und dass wir natürlich die Fütterung hier schon optimieren können, aber er unbedingt zum Neurologen oder zum Tierarzt gehen muss und das Thema mit den Medikamenten da angehen sollte, was also in dem Fall auch das einzig Richtige wäre. Weil wir mit der
Rückmeldung?
Oh, das, nee. Nee. Okay. Das tatsächlich nicht.
Kommen wir doch zur Fütterung. Fritz, dein Namensvetter, hat geschrieben.
Sehr gut.
Bei Menschen mit Epilepsie gibt es die Möglichkeit, eine ketogene Diät zu machen, welche oft hilfreich ist. Gibt es bei Hunden auch diese Möglichkeit?
Ja, richtig. Sehr gut. Genau. Daher kommt das ganze Thema auch mit der Fütterung eigentlich. Mhm. Also wir haben uns viele Jahre, auch als ich meine ganze Ausbildung und so gemacht habe, war Epilepsie und Ernährung nie ein Thema. Ja, nie. Und jetzt ist es auch sehr stark im Fokus, auch durch die Studien, die so in den letzten 10 Jahren dazu gemacht wurden, auch bei den Hunden. Also wir haben da auch eine sehr gute wissenschaftliche Datenlage und man kann total viel machen über die Ernährung. Das ist auch, glaube ich, noch nicht ausgeschöpft. Deswegen macht mir das persönlich schon auch sehr viel Spaß, weil das ist so dieser Anreiz irgendwie, da kann ich was machen, da muss ich genau gucken. Also beim Menschen ist es so, es wird nämlich auch zum Beispiel bei den Kindern teilweise als Therapiemaßnahme versucht. Das ist eine Ernährung, die hauptsächlich aus Fett und Eiweiß besteht und keine bis nur ganz wenig Kohlenhydrate und Ketogen deswegen, weil dann der Körper Ketonkörper bildet, die du normalerweise jetzt nicht bilden würdest im Normalzustand.
Was sind Ketonkörper?
Also Ketonkörper sind spezielle Verbindungen sozusagen, die der Körper alternativ zur Energieversorgung nutzen kann. Acetoacetat gehört hauptsächlich dazu oder Beta-Hydroxybutyrat beispielsweise.
Ja,
Zungenbrecher, Beta-Hydroxybutyrat, genau.
Ich war gerade voller Bewunderung.
Oh Gott, ja, Biochemie verlasse mich nie, sage ich da nur. Genau, und normalerweise, also die kann dein Körper zum Beispiel bilden, wenn er in einer Notsituation ist, sprich in einem Hungerstoffwechsel, in einer katabolen Stoffwechsellage, weil du brauchst ja trotzdem die Energie. Und wenn du jetzt keine Kohlenhydrate durch die Ernährung zu dir nimmst, die kannst du ja auch nicht bilden, dann macht der Körper eben aus diesen Fetten diese Ketonkörper und die kann dann dein Gehirn nutzen sozusagen. Und die ketogene Diät ist dann sozusagen, da zwingst du deinen Körper, auf diesen Weg, Stoffwechselweg umzuswitchen, weil du ihm einfach komplett die Kohlenhydratquellen verwehrst. Das machen auch Menschen, also ist auch eine Form des Abnehmens, diese Atkins-Diät. Ich weiß nicht, ob du davon mal
natürlich
gehört hast. Natürlich, okay. Hast du die mal ausprobiert?
Nein.
Okay, gut, weil ich glaube, das ist...
Ja, ich esse doch kein Fleisch.
Ach so, ja, stimmt, das wäre dann auch schwierig, genau. Aber ja, also sozusagen diese Zwangsmaßnahme dem Körper zur Ketonkörperbildung zu bringen, so. Und das kann man bei den Hunden auch machen. Allerdings wissen wir, dass die nicht so ganz so leicht in diesen ketotischen Zustand kommen wie die Menschen. Aber es geht grundsätzlich. Es gibt aber noch eine viel elegantere Variante, sage ich jetzt mal. Weil das eine ist, du zwingst den Körper, indem du etwas aus der Ernährung weglässt. Und so drastische Maßnahmen sind ja auch nicht immer nur, haben ja nicht nur Vorteile, haben ja auch Nachteile, ja, dass du eben viel Fett, viel Protein dann in der Ernährung hast, vielleicht mag das die Leber nicht irgendwann oder vielleicht dann doch die Niere oder die Bauchspeicheldrüse oder, ja, das heißt, man muss sich das schon immer gut überlegen und auch abwägen, ob das Nutzen, tatsächlich den Nutzen dann auch rechtfertigt. Was man aber auch machen kann, ist, dass du bestimmte Fette zur Ernährung dazu gibst. Das sind mittelkettige Fettsäuren, heißen die, werden auch MCT-Fette oder Öle abgeleitet von Medium Chain Triglyceride, ist da die Abkürzung. Das heißt, die sind im Unterschied zu diesen Omega-3-Ölen oder Omega-6-Ölen oder Fettsäuren, diese langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, haben wir auch in unserem Fett-Podcast schon mal ausführlich besprochen, haben die eine andere Dynamik, sage ich jetzt mal. Also die werden im Körper anders behandelt und anders verstoffwechselt. Die eine Besonderheit ist, dass die direkt in die Pfortader gehen, die das dann zur Leber transportiert. Also normalerweise müssen Fette emulgiert werden mit der Lymphe und dann transportiert werden und so weiter. Das braucht die mittelkettigen Fettsäuren nicht und die gehen auf direkten Weg in die Leber und die Leber macht dann da zwingend auch immer diese Ketonkörper draus.
Das heißt, man muss keine ketogene Diät machen, wenn genau. man diese Öle
benutzt. Genau, also zumindest bei den Hunden nicht. Jetzt bei den Menschen, das steht auf einem anderen Blatt, ja. Aber jetzt bei den Hunden kann man das gleichermaßen machen und es funktioniert auch, Gott sei Dank. Und das ist halt total cool. Und das Faszinierende ist, und man könnte jetzt denken, ja, wieso haben denn die Tiere das nicht eh schon, dass diese mittelkettigen Fettsäuren nur in zwei Quellen sozusagen vorkommen, nämlich in Palmkernöl oder in Kokosöl. Das sind die zwei nennenswerten Quellen, wo die drin vorkommen. Das ist dann auch ein Gemisch aus verschiedenen Fetten. Und was wir jetzt für die Epileptiker nutzen, sind zwei Fettsäuren, die C8 und die C10. Das ist die Kapryl- und Kaprinsäure. Die ziehen wir da sozusagen raus und machen daraus ein flüssiges Öl. Und das ist dann dieses sogenannte MCT-Öl. Wird auch im Humanbereich benutzt, wird auch teilweise hier so für Bulletproof-Coffee irgendwie in der Früh, weil das halt Energie geben soll. Manche Menschen ernähren sich ja auch so ein bisschen ketogen. Ja, ja, tatsächlich irgendwie mit, was war das, mit Butter, dann das MCT-Öl und den Kaffee. Ich weiß gar nicht mehr, also es war... Ja, also ich habe es noch, das habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Genau, also da findet man auch wieder so Überschneidungen und das ist etwas, was wirklich da eine ganz elegante Sache ist. Und normalerweise haben die Tiere keinen Zugriff dazu, weil auch die normalen Diäten, die wir so haben, eigentlich keine MCT-Fette oder Kokosfette enthalten. Denn, jetzt kommt wieder der Schwung, warum das vielleicht auch jahrelang uninteressant war in der Tierernährung, das kann sich auf die Schmackhaftigkeit negativ auswirken, vom Futter an sich. Und das ist das erste K.O.-Kriterium in der Tierernährung, wenn etwas den Geschmack versaut sozusagen, dann ist es raus. Mhm. Und deswegen, also ist meine persönliche Vermutung, war das vielleicht auch nicht so im Fokus tatsächlich, außer jetzt dann durch diese tatsächliche Forschung in der Epilepsie.
Da kommen wir dann auch noch dazu, weil viele betroffene Halter, die verwenden dieses Öl. Kommen wir doch zum geliebten Getreide. Die Annika hat dazu eine Frage. Ich habe eine 8-jährige Basset Hound Hündin, bei der vor einem Jahr per Gentest Lavora festgestellt wurde. Das ist jetzt nicht eine richtige Epilepsie, oder?
Lavora? Nee, das ist eine Sonderform. Also es nennt sich auch Lavora-Epilepsie. Das ist aber jetzt wirklich eine Sonderform, die auch definitiv eine genetische Ursache hat, sehr häufig beim Beagle vorkommt, das ist so der klassische Hund, aber auch tatsächlich hier der beim Basset. Mhm. Das sind so die, ja, sprach mal weiter.
Die Symptome sind zwar mittels Medikamente momentan gut unter Kontrolle, aber mich interessiert, ob ich noch was über die Ernährung steuern kann. Sie bekommt Monoproteindose, gekochtes Gemüse sowie eben das MCT-Öl, Leinöl und ein Mineralstoffkomplex. Jetzt versucht sie nämlich was wegzulassen, Kohlenhydrate und Glucose zu vermeiden. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt was bringt.
Okay.
Über einen Rat würde ich mich freuen.
Sehr gerne, liebe Annika, gute Frage. Passt auch hier an der Stelle sehr gut, denn das ist wirklich die Form der Epilepsie, wo ich wirklich sagen würde, Kohlenhydrate so wenig wie möglich. Okay. Denn du hast eben so eine genetische Mutation vorliegen, die dazu führt, dass du abnorme Glykogenverbindungen sich ablagern. Das nennt man diese Lavora-Körperchen oder Lavora-Buddies. Und diese Ablagerung führt dann dazu, dass die Tiere Symptome kriegen. Die kriegen jetzt nicht unbedingt diese Krampfanfälle, diese generalisierten, wobei das auch auftreten kann, aber meistens fallen die erstmal auf durch so Zuckungen, Myoklonien nennen wir das, die auch durch Reize ausgelöst werden können und das tritt auch meistens eher in so mittleren Alter auf, so 5 bis 8 Jahre, weil das eben fortschreitet. Also du kannst grundsätzlich bei diesen Rassen immer den Gentest auch schon machen, aber es ist jetzt nichts, was mit 2 Jahren oder einem halben Jahr auftritt, sondern tatsächlich erst später und dann ist es so, wie wenn die Tiere fallen so, wie wenn die mit dem Hintern so runterfallen. Ja, die laufen 2 Schritte und machen dann so einen kleinen Zuckung nach hinten, so wie wenn sie sich hinsetzen würden und laufen dann weiter. Und es kann auch durch Reize, Lichtreize oder auch Geräusche indiziert werden. Also es hilft auch tatsächlich bei den Tieren manchmal, wenn die eine Sonnenbrille tragen, weil so dieser Übergang von Schatten zu Licht kann das sozusagen auslösen. Okay. Und dadurch, dass du diese Glykogenablagerung hast, also Kohlenhydratkörperchen, ist sozusagen der Ansatz daraus, dass du halt versuchst, wenig Kohlenhydrate durch die Ernährung zuzuführen, damit du im besten Falle weniger von diesen Körperchen bildest, die sich weniger ablagern und du dadurch das Fortschreiten sozusagen
aufhalten kannst. Also da bringt's was bei der speziellen Form.
Das bringt was, genau. Und da macht man eben auch tatsächlich so eine ketogene Diät. Das ist auch mal gar nicht so einfach, das so hinzurechnen. Sie hat das MCT-Öl, sie hat das Leinöl. Vielleicht wäre statt dem Leinöl ein Fischöl oder ein Algenöl noch etwas potenter, weil einfach die Omega-3-Fettsäuren da drin noch ein bisschen mehr Power haben, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten klingt das alles schon sehr vernünftig, ja, mit der Dose und dem Gemüse. Das sind wenig Kohlenhydrate drin. Und ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also okay. Ich wünsche da alles Gute.
Also viele probieren da was über die Fütterung. Der Yoshi zum Beispiel, der barft, beziehungsweise ja. Er fragt, kann man bei Epilepsie auch barfen und worauf muss man bei den Zusätzen achten?
Ja, okay, es gilt ganz grundsätzlich, wenn euer Tier Epilepsie habt, ihr könnt alles füttern. Ihr könnt euch für jede Fütterungsform entscheiden. Es gibt nicht die eine, die jetzt besser oder schlechter wäre. Lafora Epilepsie jetzt mal ausgenommen, ja. Genau. Und das heißt, beim Barfen gilt da eigentlich auch die normalen Grundsätze beim Barfen. Du musst Barfrationen sind überwiegend Fleisch und Innereien, manchmal mit Knochen, manchmal ohne, mit Gemüse, ohne Gemüse. Das ist so der Grundpfeiler. Das heißt, du musst erstmal darauf achten, dass du überhaupt eine ausgewogene Ration hast, sprich die passenden Zusätze für die Nährstoffe, die in der Grundration halt fehlen. Genau. Grundsätzlich ist auch beim Epileptiker ganz wichtig, dass so Futterwechsel immer einen Einfluss haben können. Also wir wissen, dass es Interaktionen gibt zwischen oder einen Einfluss der Futterzusammensetzung, sprich wie hoch ist der Fettanteil, der Eiweißanteil, der Kohlenhydratanteil auf die Medikamentenspiegel. So, das heißt, wenn ihr euer Futter umstellt, ist eben auch das mit den Geschichten. Ja? Dass einer sagt, ich barfe jetzt und mein Hund hat deswegen weniger Anfälle. Es kann sein, dass durch die Futterumstellung sich vielleicht die Resorption oder was auch immer der Medikamente verbessert hat und vielleicht der Spiegel verbessert wurde. Und dann ist es nicht das Barfen, das war dann indirekt sozusagen dafür verantwortlich. Aber man kann nicht sagen, Barfen hilft jedem. Es geht immer um den Medikamentenspiegel. Mhm. Und vielleicht kann ich an der Stelle schon mal eigentlich somit das Wichtigste sagen, was bei der Epilepsie diesen großen Unterschied macht zu anderen Erkrankungen, wo du auch Dauermedikamente gibst, lass es Cortison sein oder irgendetwas, haben wir bei der Epilepsie ja das Problem, dass wir einen bestimmten Spiegel brauchen, also einen bestimmten Wirkspiegel des Medikaments und zwar 24 Stunden lang, nicht 23 und 22, wir brauchen das 24 Stunden, damit, wenn du über dieser Schwelle bist, eben nicht dieses Gewitter losgetreten wird. Und diesen Spiegel musst du halt hinkriegen. Das heißt, zum einen ist die Dosierung der Medikamente wichtig, aber auch die Eingabe der Medikamente. Das häufigste, was meistens verwendet wird, ist das Phenobarbital. Das muss beispielsweise alle 12 Stunden exakt gefüttert werden. Deswegen auch dieser Einfluss auf die Lebensqualität der Besitzer, weil die können dann nicht sagen, ach, heute Abend, ich gehe jetzt mal spontan zum Essen, wenn der Hund um 8 Uhr seine Tablette braucht, dann müssen die das organisieren. Und das ist ganz wichtig, weil wenn du das hier zum Beispiel verschiebst nach vorne oder hinten, kann es ja sein, du hast nicht 24 Stunden den Spiegel, den du brauchst, sondern nur 23. Und theoretisch könnte ja aus jedem Abfall auch ein Anfall generiert werden. Mhm. Und das Gleiche hast du eben auch mit der Fütterung. Wenn du jetzt die Fütterung umstellst und dadurch sich was am Spiegel verändert. Wir können das noch nicht genau greifen, wie da die exakten Mechanismen sind, aber wir wissen, es gibt Zusammenhänge, dann kann das ja passieren. Und das vielleicht mit als wichtigster Tipp hier auch an der Stelle, wenn die Tiere Phenobarbital bekommen, sollten die Tabletten immer nüchtern gegeben werden. Und das bedeutet nicht 5 Minuten vorher, sondern eine Stunde vor der Fütterung, und zwar morgens und abends. Heißt, wenn du jetzt dein Tier nachmittags um 4 fütterst und um 6 die Tablette, dann ist das Tier noch nicht nüchtern 2 Stunden nach der Futteraufnahme. Und das wiederum kann auch einen Einfluss haben. Und da haben wir so häufig bei uns die Fälle, wo allein dieses Medikamenteneingabeoptimierung, nennen wir das, tatsächlich entscheidend sein kann. Und da sind wir noch nicht mal bei der Futterzusammensetzung.
Ja, das ist ja interessant, aber warum macht es denn so einen Unterschied, ob jetzt nüchtern oder mit Futter?
Naja, wenn du dir vorstellst, der Magen ist ja im Prinzip so ein Auffangesack, Auffangebehälter erstmal, ja, wo das Futter reinkommt. Das heißt, wenn ich die Tablette jetzt nüchtern gebe, dann ist sie in einem leeren Sack und kann resorbiert werden. So, wenn ich aber jetzt zu der Tablette auch noch Futter gebe, dann ist ja alles zusammen vermischt und der Magen entleert sich ja nicht sofort. Das heißt, da ist halt nicht ganz klar, ob dann die Aufnahme des Medikaments auch gleich stattfindet. Und dann kann das zeitverzögert sein. Und dann sind wir wieder eventuell nicht bei unseren 24 Stunden. So. Also wann immer ein Patient keine gute Anfallskontrolle hat, ist es mit einer der ersten Sachen, die man mal hinterfragen kann und sollte. Beim Phenobarbital jetzt, ja, das muss nüchtern werden. Kaliumbromid zum Beispiel nicht unbedingt, das muss man mit dem Futter zusammengeben. Also es ist schon eine gewisse Tüftelei. Aber Phenobarbital wird mit am häufigsten verwendet. Und das wäre hier schon mal, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag, dass man das mal prüft bei seinem Tier. Vor allem, wenn die Anfälle nicht, also wenn alles schick ist, never change a running system.
Ja, also man merkt schon, man muss wirklich total akkurat sein. Das Timing spielt eine Rolle. Deswegen haben die Leute auch, glaube ich, Angst, Sachen falsch zu machen.
Ja, das ist auch dieser Druck eben. Ne?
Aber jetzt wollen wir das Ganze mal ins Positive wenden. Mhm. Deswegen die Frage von der Jennifer.
Also du kannst ja auch viel richtig machen.
Eben.
Ne? Also du kannst total viel richtig machen, du musst halt wissen, wie du es machst.
So. Genau. Und deswegen fragt die Jennifer, welches Futter ist besonders empfehlenswert?
XY von A bis Z. Nein, auch da gilt, es gibt jetzt nicht dieses eine spezielle Futter. Es gibt natürlich einen Hersteller, auch mittlerweile ziehen da andere nach, die diese mittelkettigen Fettsäuren schon im Futter haben. Und das Futter wurde auch in Studien verwendet und untersucht. Also da haben wir auch eine sehr gute Datenlage. Vielleicht wird das irgendwann auch mal ein Diätfuttermittel. Also dass man tatsächlich diese Indikation hat für einen speziellen Ernährungszweck. In dem Falle wäre das die Epilepsie. Und das Futter dann bestimmte Merkmale aufweisen muss. In dem Falle müsste es einen gewissen Anteil an diesen mittelkettigen Fettsäuren haben. Das war in der Studie, wurde dazwischen 5,5 und 6,5% war das, was am besten, also MCT-Fette, auf die Energie bezogen, was da verwendet wurde. Und das wäre quasi das Futter, was man nehmen kann. Man kann das jetzt, das ist ein Trockenfutter in dem Falle, kann man sagen, das nehme ich jetzt, probiere ich aus, geht. Man kann aber auch sagen, weiß ich nicht, meinem Hund schmeckt das nicht oder ich habe eigentlich schon immer für mein Tier selber gekocht und ich würde das eigentlich ungern aufgeben, dann kann man natürlich auch so eine neurodiätetische Ration zusammenstellen, wo man dann dieses MCT-Öl als Add-on gibt. Auch das wissen wir in Studien, dass das verglichen mit dem im Futter inkludiert gleichermaßen funktioniert. Also gibt es beide Wege. Und insofern haben wir nicht das eine beste ideale Futter. Es geht um diese, in erster Linie um diese MCT-Fette, die da von der Fütterung eine große Rolle spielen, ja, die dann eben durch die Ketonkörperbildung oder auch die Fettsäuren an sich, auch da sind die Mechanismen noch nicht vollständig geklärt, wo das wie jetzt exakt greift, um da, ist sicherlich multifaktoriell das Ganze und wahrscheinlich furchtbar kompliziert am Ende des Tages, keine Ahnung, aber darum geht es in erster Linie und das kann man auf verschiedene Wege erreichen, genau.
Die Gerti fragt, manchmal gibt es ja bei Medikamenten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auch, dass man zunimmt. Jetzt schreibt sie, unser Cody hat Epilepsie und Leishmaniose. Ganz tolle Kombi, schreibt sie. Also sagt nicht ich, sondern sie. Okay, wir haben bei euch vor kurzem eine Ernährungsberatung gemacht und das war sehr aufschlussreich. Wir geben jetzt fleißig Zusätze.
Okay.
Mein erstes Feedback ist es aber noch zu früh. Aber sollten die Anfälle nicht weniger werden, weiß ich zumindest, dass Cody mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt ist.
Ja.
Was uns allerdings noch umtreibt, sind die nächtlichen Hungerattacken.
Okay.
Die Cody wahrscheinlich durch die Medikamente hat. Aktuell wird er immer zwischen 1 und 2 Uhr nachts wach, wandert umher so lange, bis ich ihm nochmal eine kleine Portion Trockenfutter gebe. Gibt es irgendwas, was die Heißhungerattacken mildern kann?
Ja.
Gibt es was, was ihn langhaltend satt macht? Ich wüsste schon was.
Was denn?
Ja, habe ich gelernt. Fasern.
Aha, okay.
Ja, schau oder mal. So Flohsamenschalen zum Beispiel.
Ja, ja, genau, ne? Ja, Fasern.
Es ist doch schon sehr kräftezehrend, jede Nacht aufstehen zu müssen und nicht mehr durchschlafen zu kommen. Tablettenzeiten lassen sich leider nicht verschieben. Wir geben aktuell 6-mal am Tag. 7 Uhr, 8 Uhr, 15 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr. Früher oder später wäre echt schwierig.
Ja.
Du hast schon gesagt, man muss ganz genau sein.
Irgendwann muss man ja auch mal schlafen. Und auch hier sehen wir, ich sage es jetzt mal dramatisch. Also nicht jeder Epileptiker hat so ein Medikamentenregime wie hier. Der Hund hat natürlich noch mehrere Probleme. Und wenn der auch vielleicht mehrere Medikamente kriegt, kann das tatsächlich mal so ausarten, dass du wirklich so ein straffes Regime hast. Also erstmal freut es mich, dass die Ernährungsberatung dir schon mal weitergeholfen hat. Das finde ich super und ist auch, wie du richtig sagst, etwas, was man auf der Liste abhaken sollte. Also zu wissen, da ist alles
versorgt.
Alles versorgt und dann kann man nämlich auch, muss man da nicht weiter drüber nachdenken. Mit den Hungerattacken, das ist natürlich so ein Nebeneffekt von den Medikamenten. Ja, die sind ja, haben ja auch Side-Effects. Ja, die eben fressen. Hunger ist das eine. Tiere werden manchmal schläfrig oder im Verhalten ein bisschen anders, am Anfang vor allem, bis sich das sozusagen eingependelt hat. Aber das ist natürlich jetzt schwierig in den Griff zu kriegen. Ich hätte auch gesagt, so als erstes, bevor hier das der Timetable kam, Flohsamen, Zellulose, also versuchen, dass der nachts nicht wach wird, weil er jetzt
Der Magen knurrt,
ja, sondern ja, irgendwie schauen, dass man da in diesen Sack, den wir vorhin schon hatten, eine gute Portion drin hat. Allerdings ist das natürlich hier mit den Medikamenten alles schwierig. Ich würde vielleicht tatsächlich dann, der kriegt ja um 23 Uhr noch, hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Also 23 Uhr noch. Und da wollen wir natürlich jetzt auch nicht reinpfuschen. Also würde ich vielleicht in diesem, und da sehen wir, wie individuell das sein kann, Fall vorschlagen, vielleicht einen Futterautomaten aufzustellen. Also Futterautomat, der dann, weiß ich nicht, auf 1 Uhr getimt wird. Also wenn der Cody da meistens wach wird, dass man selber vielleicht weiter schlafen kann und der Hund dann halt lernt, da zu dem Automaten zu gehen und dann eine kleine Portion, vielleicht ein bisschen Trockenfutter oder, weiß ich nicht, vielleicht einen kleinen Haferbrei oder irgendwas. Trockenfutter bietet sich vielleicht an, jetzt auch aus hygienischen Gründen, dass der einfach da hingehen kann und man selber weiter schläft. Das würde ich mal versuchen. Das wäre hier so der Tipp in dem Falle. Ich hoffe es, ja. Probier es aus.
Ja, muss man natürlich rationieren, sonst gibt es zu viele Kilos.
Ja, das auch. Du müsstest es dann natürlich, ja klar, diesen Nebeneffekt hast du auch, musst es dann halt an anderer Stelle irgendwo vom Futter abknapsen. Aber es muss ja echt nur eine kleine Portion sein.
Okay.
Es geht ja auch darum, der Hund will ja was und dann geht er zu den Besitzern und sagt, hallo, Entschuldigung, Essen, jetzt, ist spät, nicht mein Problem. Genau, dann kann er sich da selbst bedienen. Ja.
Dazu hat die Jennifer auch die Frage, wie kann ich das Gewicht meines Hundes trotz Medikamente stabil halten oder reduzieren?
Ja, gut, es ist immer ein In and Out. Ja, also die Energieaufnahme am Tag muss zu der Ausgabe passen. Und dadurch, dass die Tiere natürlich durch die Medikamente teilweise mehr Hunger haben, macht es schwierig. Dann gibt es auch manchmal so diesen, wir nennen das so in Anführungszeichen, so den Epi-Bonus. Ja, also wenn ein Hund jetzt wirklich einen Anfall hatte, gut, manchmal haben die danach dann auch Hunger, manche fressen auch erst später, aber so vom Besitzer auch, man möchte ihm was Gutes tun. Und dann kommt halt durchaus auch mal eine extra Portion rein. Wir hatten auch, ein Kollege hat mir mal erzählt, er hatte einen Patienten, der hat das vorgetäuscht. Also keinen generalisierten Anfall. Es gibt ja auch fokale Anfälle bei der Epilepsie. Also nicht alles ist super dramatisch. Manchmal sind es nur so vereinzelte Zuckungen an bestimmten Körperteilen sozusagen, weil der dann immer ein Leck, also was zu fressen gekriegt hat, dass er das vorgetäuscht hat. Also sehr tricky durchaus. Aber ja, genau.
Du hast ja das MCT-Öl schon erklärt eigentlich, ja. Mhm. Der Michael möchte aber nochmal wissen, das MCT-Öl wird oft empfohlen. Wirkt das MCT-Öl nur in Verbindung mit einer ketogenen Diät? Also müssen die Kohlenhydrate zwingend reduziert werden? Man muss ja logischerweise die Gesamtzusammensetzung im Blick behalten und die Energiemenge anpassen. Mhm. Aber wird die Wirkung vom MCT reduziert oder durch die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten?
Nee, eigentlich nicht. Also das wirkt auch alleinig. Also du kannst quasi sagen, entweder oder. Ja, entweder ich mache die ketogene Diät oder ich gebe MCT dazu. Du kannst auch sogar das Futter, wo MCT schon mit drin ist, auch noch gegebenenfalls ergänzen mit einem Öl zusätzlich, beispielsweise wenn du das nur anteilig fütterst oder so. Also das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Oder anders, falsch, das eine bedingt das andere nicht zwingend.
Okay.
Genau.
Die Gisela, die gibt ihrer Hündin auch MCT. Sie schreibt, Lucy hat Epilepsie. Sie bekommt Phenotap und Lipromide, zusätzlich MCT-Öl. C8, C10, das hast du auch gesagt, ja, das ist wichtig.
Das sind die zwei entscheidenden Fettsäuren, die in dem MCT-Öl drin sind, sozusagen, um die geht's.
Sie ist seitdem 4 Monate anfallsfrei, Gott
sei
Dank.
Klopfen auf Holz.
Was kann ich noch tun? Jetzt ist sie schnell müde und nicht mehr so agil wie vor der Krankheit.
Ah, okay. Ja gut, das kann auch wiederum mit den Medikamenten zusammenhängen. Jetzt bekommt die Lucy ja schon eine Kombinationstherapie. Das heißt, das Phenobarbital, das hatten wir vorhin schon mal besprochen, und Lipromide, das ist quasi Kaliumbromid. Das gibt man durchaus auch als Add-on. Und das ist ganz spannend auch jetzt vor der Ernährung, denn das ist abhängig vom Salzgehalt des Futters, beziehungsweise Salzgehalt ist nicht ganz richtig. Eigentlich geht es um den Chloridgehalt des Futters. Das bedeutet, wenn du beziehungsweise das Tier eine hohe Chloridaufnahme hat, dann brauchst du auch entsprechend mehr Kaliumbromid, um deinen Wirkspiegel zu erreichen. Und je mehr Kaliumbromid du hast, desto höher können natürlich auch die Nebeneffekte sein, die Nebenwirkungen, so, oder Nebeneffekte jetzt in dem Falle. Das heißt, was man jetzt hier machen könnte, ist, dass man schaut, ob man berechnen kann, wie hoch die Chloridaufnahme ist. Das typische Chloridquelle wäre eben Salz, Natriumchlorid, aber es gibt auch in der Tierernährung, auch gerade im Fertigfutterbereich oder auch bei den Snacks teilweise andere chloridhaltige Verbindungen, wie beispielsweise Kaliumchlorid, was du als Kaliumergänzung nimmst. Oder es gibt auch Futter, wenn jetzt zur Harnsteinprophylaxe beispielsweise, kannst du mit Kaliumchlorid oder mit chloridhaltigen Verbindungen besser gesagt auch versuchen, den Harn-pH anzusäuern. Also das heißt, da gibt es durchaus Unterschiede je nach Futter. Und das könnte man sich hier mal anschauen, auch gerade im Leckerli-Bereich. Also dass man nicht aus Versehen in eine Salzfalle tappt, sage ich jetzt mal. Also es ist zum Beispiel erstaunlich, wie unterschiedlich die Salzgehalte beim Hüttenkäse sein können und wie hoch die manchmal sein können. Also das heißt, man könnte jetzt hier gucken, konkret, wie ist die Chloridaufnahme im Futter, insgesamt inklusive Leckerlis? Kann ich die reduzieren? Und wenn ich die reduzieren könnte, dann könnte man im zweiten Schritt zusammen mit dem behandelnden Neurologen besprechen oder schauen, ob man die, müsste man den Bromidspiegel messen. Und dann könnte man schauen, ob man vielleicht die Dosis reduzieren kann, um damit vielleicht im allerbesten Falle diese Nebenwirkung zu machen.
Die Müdigkeit.
Die Müdigkeit. Hm. Was ein bisschen doof ist in der Geschichte, ist, dass bei dem Bromidspiegel dauert das, also bis der eingestellt ist, zwischen 3 Wochen und 3 Monaten. Also das ist ein bisschen längerer Prozess. Beim Phenobarbital muss man 4 Wochen ungefähr rechnen, bis das eingestellt ist. Also es ist ein gangbarer Weg auf jeden Fall und vielleicht auch ein Versuch wert, aber braucht ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl oder Berechnung nach der Kommastelle sozusagen. Genau.
Gibt es denn also einige, die möchte ich jetzt zusammenfassen, die Jesse zum Beispiel und Michael, die fragen irgendwie, neben diesem MCT-Öl, gibt es da noch irgendwelche Nahrungsergänzungssachen, die gut wären?
Man kann, genau, also MCT ist ganz weit oben. So. Und dann an zweiter Stelle würde ich die Omega-3-Fettsäuren rechnen, die auch fürs Nervensystem ganz wichtig sind und auch neuroprotektiv sind oder auch die Signalübertragung vielleicht verbessern, oder was heißt vielleicht verbessern können, also da spielen die auch eine Rolle. Das sind also Omega-3, vorhin hatten wir eine Zuhörerin mit einer Frage, die hatte Leinöl gegeben, lieber tatsächlich ein Omega-3 aus entweder Algen oder aus Fisch, weil die enthalten diese DHA und EPA-Fettsäure, vielleicht hört ihr euch an der Stelle, wenn es euch mehr interessiert, nochmal den Öl-Podcast an, da erklären wir das ganz genau. Das sind sozusagen die potenteren von den Omega-3s. Im Leinöl haben wir nur die Alpha-Linolensäure. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Dann ist noch Taurin im Gespräch. Das hat auch eine neuroprotektive Wirkung. Und natürlich kann man auch gewisse B-Vitamine, die jetzt einen besonderen Bezug haben zum Nervensystem, da wäre B1 so an allererster Stelle zu nennen, dass man die vielleicht zusätzlich noch zuführt, weil vielleicht das Tier mehr braucht. Das wissen wir tatsächlich jetzt nicht so exakt, dass wir das mit Studien belegen können, mit einer Gruppe so und einer Gruppe So. Aber das wäre etwas, was man noch machen könnte, zumal B-Vitamine jetzt auch absolut unkritisch wären in der Überversorgung, weil der Körper sie einfach.
Hast du da so einen Mix auch, wo so mehrere B-Vitamine drin
sind? Wir haben ganz klassische B-Komplexe für Hunde und für Katzen. Mhm. Und wir haben aber auch für Hunde nochmal so einen speziellen Neurokomplex quasi, Neurosupport, wo wir eben Taurin noch mit drin haben, dann die B-Vitamine, die jetzt besonders wichtig sind, in einer höheren Dosis wie jetzt beim B-Komplex. Dann haben wir noch Vitamin E zusätzlich drin und Zink, was auch nochmal für Immunsystem und Antioxidanz noch eine Rolle spielt. Genau.
Okay, da ist ja einiges im Angebot in deinem Shop. Ja. Haben wir denn eigentlich schon eine Katze gehabt heute, Julia?
Nee, konkret noch nicht. Mal kommt nicht so oft vor bei Katzen. Wir haben übrigens, weil wo du gerade Katze sagst, wir haben nicht nur das MCT-Öl, weil wir ja gerade schon hier Product Placement gemacht haben. Wir haben auch ein MCT-Pulver, weil die Katzen erfahrungsgemäß oft lieber das Pulver mögen als das flüssige Öl. Genau, das nur am Rande. Aber du hast eine Katzenfrage dabei. Schieß los.
Die Doro schreibt, habt ihr Tipps oder Erfahrungswerte, ob es fütterungstechnisch einen positiven Einfluss auf Katzen mit Feliner Hyperästhesie kann?
Okay, also ja, das ist jetzt keine klassische Epilepsie. Mhm. Man nennt das auch Rolling Skin Syndrom. Das sieht quasi so aus, als wenn die Tiere, als wenn die Haut am Rücken vor allem so, weißt du, die Katzen, wie wenn sie Krabbeltiere hätten. Hm. Ja, dass die so ganz zucken.
Ah,
genau, das ist das.
Das hatte meine aber auch.
Ja, meine hatte das auch ab und zu, aber in dem Fall ist es wirklich fast extrem. Ja, es wird auch vermutet, dass da vielleicht irgendwie epileptiforme Anteile haben könnte, aber es ist noch nicht ganz geklärt. Es gibt auch tatsächlich den Einsatz dann von Medikamenten, wenn das total ausartet. Und wir haben hier eine Praxiskatze, unser Zaini, das ist der Kater von der Kollegin, von der Frau Hecht, der auch gerne mal bei uns als Produkttester
im Einsatz ist.
Ja, genau. Man kann ihn auf YouTube sehen, wie er seinen Kopf in den B-Komplex hängt, statt den vom ihm vorgehaltenen Löffel abzulecken. Also viel zur Akzeptanz. Genau, der Zaini, der ist auch echt ein lustiges Kerlchen. Und der hatte das. Also die Cordula hat erzählt, er hat so richtig massive Zuckungen gehabt, ja, und ist danach dann abgegangen wie Schmitzkatze. Und dann hat sie auch gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt nicht mehr ewig an. Jetzt probiere ich mal. Und sie hat dann aber nicht MCT probiert, sondern sie hat unsere Relax-Tabs, die tryptophanhaltig sind, ausgetestet. Genau. Und tatsächlich haben die geholfen. Also der zweite Schritt wäre dann Medikamente gewesen, aber mit diesen tryptophanreichen Tabs, die du auch als Leckerli geben kannst, war da bei ihm tatsächlich das behoben über den, es ist N gleich 1, es ist ein, der ein ganz schlechtes Evidenzlage sozusagen, die Erfahrungsberichte. Aber das wäre etwas, was ich jetzt von der Ernährungsseite testen würde. Es wäre zum einen Tryptophan. Dann haben wir MCT, kann man natürlich auch probieren, das schadet jetzt quasi nicht. Und man kann natürlich B-Vitamine probieren. Also das wäre so die Dreierkombi. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich eben in Erwägung ziehen oder beziehungsweise mit dem Tierarzt dann besprechen, ob man dann tatsächlich zu Medikamenten greift. Wenn das total ausatmet, musst du da ja auch was unternehmen. Genau. Aber ja, auch interessant, was so an Fragen zusammenkommt.
Die Linda schreibt uns, auch ihr Hund, der hat irgendwie anscheinend keine klassische Epilepsie, sondern irgend so eine Sonderform. Mhm. Sie schreibt, mein Hund hatte bereits 3 Krampfanfälle und wir waren in der Neurologie in Hannover, die das Ganze als paroxysmale Dyskinesie, ich habe es geschafft.
Der nächste Zungenbrecher.
Ja, diagnostiziert haben. Und sie haben unter anderem einen Test auf Glutenintoleranz gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf das Thema ein bisschen eingeht. Mhm. Kann es zusammenhängen?
Ja, kann es tatsächlich. Ist auch so eine Sonderform. Also im Gegensatz zu der klassischen Epilepsie, was wir jetzt besprochen haben, haben die Tiere ja auch Anfälle, aber verlieren nicht das Bewusstsein und haben auch nicht diese vegetativen Erscheinungen, dass sie Kot und Urin absetzen und so weiter. Also das sind auch periodisch auftretende Episoden sozusagen von wie so Muskelverspannungen oder Krämpfe an der Vorder- oder Hintergliedmaße. Also es äußert sich ein bisschen anders. Also eine gute diagnostische Aufarbeitung ist da ganz wichtig. Und eine Glutenintoleranz steht da auch im Hintergrund, also es, oder in Verdacht, im Hinterkopf, das wollte ich sagen, ist im Hinterkopf. Bei Border Terriern zum Beispiel ist das bekannt als, das ist jetzt wieder ein Zungenbrecher, die Abkürzung ist CECS, das ist viel, viel einfacher, das ist das Canine Epileptic Cramping Syndrom, auch als Bikes Disease bekannt, die beim Border Terrier auftritt und auf so eine Gluten Intoleranz kann man es fast nennen, zurückzuführen ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn man diese Tiere komplett glutenfrei ernährt, Gluten ist ja das Klebereiweiß von Getreidesorten, dass tatsächlich diese Anfälle aufhören. Hier wissen wir jetzt nicht, welche Rasse das ist, weil für diese paroxysmale Dyskinesie gibt es bestimmte Rassedispositionen, wo man eben auch den Gentest tatsächlich machen kann, aber das ist noch nicht abschließend. Insofern würde ich bei der paroxysmalen Dyskinesie durchaus den Versuch machen, die glutenfrei zu ernähren. Und also wir haben auch einige Patienten, wo das auch gut funktioniert. Auch hier kann man MCT und die üblichen Verdächtigen jetzt schon gesagt, auch einsetzen. Und man muss eben auf diese Selbstbediener ein bisschen aufpassen. Also wir haben auch einen Fall, erinnere ich mich, da ist der Hund immer auf dem Pferdehof dabei. Und der tut dann mal ein bisschen Pferdefutter snacken, so wenn der unbeaufsichtigt ist. Und das hat dann auch bei dem direkt wieder zu diesen Anfällen geführt. Also auch eine schöne Frage. Und da tatsächlich kommt das, also hier, wir haben eigentlich die zwei Fälle, die Lafora und hier diese paroxysmale Dyskinesie, wo das Thema Kohlenhydrate tatsächlich relevant ist, eine Rolle spielt, bei den anderen aber tatsächlich nicht.
Zum Abschluss kommt der Michael nochmal, der war echt fleißig, der Michael.
Hut ab. Super. Ja, super.
Ich habe gelesen, dass es mal eine Studie gab, die zeigte, dass die Wirkstoffaufnahme von Phenobarbital um bis zu 10% vermindert wird, wenn das Mittel kurz vor und nach der Fütterung verabreicht wird. Es wurde empfohlen, erst eine Stunde nach der Tablette zu füttern. Ja. Da hast du heute auch schon was dazu erzählt.
Ja, super.
Gell?
Ja, richtig. Also im Prinzip ist es genau das. Das ist auch definitiv noch aktueller Stand der Forschungen. Gerade beim Phenobarbital ganz wichtig, nüchtern geben. Und da vielleicht jetzt hätte ich noch einen praktischen Tipp vielleicht zum Ende, was viele Besitzer aus unserer Erfahrung auch manchmal nicht so auf dem Schirm haben, sage ich mal, das Thema Zeitumstellung.
Oh, stimmt.
Genau. Musst du ja auch irgendwie machen. Mhm. Du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich eine Stunde schieben. Das geht halt nicht. Also das kann dir nicht verziehen werden, wenn du Pech hast. Okay. Und ich würde hier tatsächlich empfehlen, dass man das im Viertelstundenrhythmus macht. Also dass du ungefähr eine Woche vor der Zeitumstellung anfängst und dann alle zwei Tage um 15 Minuten die Eingabe nach vorne oder nach hinten verlegst, je nachdem, ob Sommer oder Winter, um dann sozusagen nach einer Woche diese Zeitumstellung zu machen. Also das ist wirklich ganz wichtig und schön, dass das nochmal am Ende hier aufgegriffen wurde, denn ja, das ist tatsächlich wirklich wichtig.
Das war auch ein guter Tipp mit der Zeitumstellung, wirklich praktisch.
Ja.
Es ist ja generell, muss man ja bei den Medikamenten immer auch auf die Wechselwirkungen achten, ne? Also eventuell auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja.
Das wird aber vielleicht ein Punkt bei unserem nächsten Thema und zwar…
Wollen wir die Leber mal machen?
Genau.
Ja. Stimmt, da haben wir uns jetzt gar nicht so sehr ausgetobt über die Wechselwirkungen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die guten Nahrungsergänzungen gesprochen, aber ich habe ja auch schon angedeutet, dass man durchaus auch mal auf einen alternativen Weg kommt und also wir haben Patienten, die kriegen Heilpilze und dies und jenes und viele Besitzer, gibt es auch eine Studie tatsächlich dazu, greifen auch auf diverse Nahrungsergänzungen zurück, aus der Not heraus, weil sie sich was Positives erhoffen. Und da möchte ich an der Stelle sagen, Mariendistel wäre auch noch was mir gerade einfällt, dass man das definitiv auch im Hinterkopf haben sollte, ob es Wechselwirkungen haben kann mit den Medikamenten selber oder auch einen Einfluss auf die Leber. Wenn man zum Beispiel die Leber versucht zu pushen, kann es auch sein, dass die dann die Medikamente anders verstoffwechselt. Also machen wir doch mal die Leber und schauen uns dieses super Organ in der nächsten Folge an. Also schickt uns gerne Fragen dazu, wie immer, an info@navcheck.de oder auch über Facebook oder Instagram. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, es gab wertvolle Tipps für euch. Ihr seid nicht allein. Und in dem Sinne, tschüss, ciao, servus. Vielen Dank, liebe Manu, dass du dabei warst.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.